Alles doch, die Fortsetzung kann er eher selber bearbeiten.
Nicht nur die zuerst noch ein Thema aus der Transitional Provision Chapter. Das erste ist, glaube ich, insofern unkritisch, nachdem wir jetzt das Substance Proposal gesehen haben, auch zum Omnibus, wo es heißt, dass praktisch Wave 1 Undertakings, also die gemäß CSRD verpflichtet sind zur Berichterstattung. So. Das ist erstmal insofern problematisch, weil unsere Unternehmen in Deutschland ja beispielsweise nicht nach CSRD, also nach CSRD zwar berichtspflichtig waren, aber nach dem Umsetzungsgesetz nicht berichtspflichtig waren, sodass ich mir die Frage ergibt, greifen die Übergangsregelungen für mich nicht mehr, was muss ich eigentlich machen? Wenn jetzt der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, das noch für 26 und wie ich vorhin gelernt habe, für 27 noch auszusetzen, dann ist das vielleicht an sich gar nicht mehr so ein großes Thema, aber das, was damit verbunden ist, nämlich wie lange gelten meine Übergangsvorschriften, kann ich die noch anwenden, obwohl ich seit 24 laut CSRD verpflichtet bin. Und das andere ist, was mache ich eigentlich mit den Vergleichsinformationen? Also wir haben jetzt hier die Regelung, dass Wave-1-Undertakings, wie sie eben vorher definiert sind, sprich die, die nach CSRD berichtspflichtig sind, die sind für das Jahr 24 von den Vergleichsinformationen ausgenommen. Also aber wenn jetzt erstmal die Berichtspflicht auch für Unternehmen in Deutschland kommt, aufgrund des Umsetzungsgesetzes, dass dann für das vorausgegangene Jahr Vergleichsinformationen erforderlich sind, ja oder nein? Wenn man das liest, dann bedeutet das ja. Man muss schon für das Jahr, was vorausgegangen ist, also für 24 in diesem Fall, wenn wir jetzt für 25 in die Berichtspflicht kämen, muss man schon Vergleichsdaten vorlegen. Und das ist also hier meines Erachtens wirklich auch noch eine mangelnde Abstimmung zwischen den EU-Vorgaben, den Mitgliedstaaten-Vorgaben und den ISRS-Vorgaben. Das Ziel war hier ganz klar, dass die Staaten, die die CSRD schon umgesetzt haben, von Anfang an, also seit 2024 in der Berichtspflicht sind, dass hier ein Level Playing Field geschaffen wird. Zwischendurch gab es die Diskussion, dass man diese Transitional Provision eben auch komplett der EU-Kommission zur Regelung überlässt. Aber derzeit ist es eben so ausgestaltet, dass das jetzt unterwegs ist eigentlich. Also was können Mitgliedstaaten entscheiden? Wenn die Mitgliedstaaten jetzt beispielsweise sagen, du musst ab 2026 berichten, heißt es dann, dass ich trotzdem die Vergleichsdaten für 2025 bereitstellen muss. Also ich glaube, hier ist noch einiger Abstimmungsbedarf erforderlich. Seid ihr darüber auch gestolpert? Ist euch das aufgefallen? Habt ihr euch dazu Gedanken gemacht?
Also gesehen, ja. Tatsächlich spielt es faktisch bei uns auch bei den aktuellen Festins keine Rolle. Warum nicht? Weil der Kapitalmarkt schon ganz angetreten ist und gesagt hat, Vergleichsdaten, die wir ja im letzten Jahr weggelassen haben, logischerweise, weil womit hätten wir es vergleichen sollen, wäre aber schon gut, wenn die im 25er Bericht wieder drin wären, so dass wir diese Face-Ins oder so nicht ziehen, eben aufgrund von Primary User. Und daher haben wir gewesen zur Kenntnis genommen, aber gesagt, der Markt regelt das an und für sich von alleine.
Eigentlich müsste die Kommission dann auch nochmal ran, also im Sinne von, das dann klarzustellen.
Aber ist das nicht hier eine Frage für diejenigen, die sich für eine Teilanwendung entschieden haben und jetzt eine Vollanwendung kommen? Weil die jetzt ohnehin freiwillig eine Vollanwendung gemacht haben, wenn man wirklich, ich habe das ja schon offengelegt, dann nehme ich die Vorjahre natürlich mit rein. Egal, ob jetzt danach gefragt wird oder nicht, aber wie die eine Teilanwendung machen, ist das sicherlich.
Oder die noch nicht
berichtet.
Ich glaube, gibt es bei Wave 1, würde ich jetzt denken, weiß nicht, was der Bericht ergeben hat, gibt es auch.
Ja.
Aber sozusagen halt.
Ist auch nicht eindeutig formuliert, was heißt denn, that are subject for the first time to reporting based on the provisions, ne? Also ist das eine freiwillige auch oder ist es eine Pflichtanwendung und dann. Also ist auch nicht abgestimmt wieder mit dem, was wir gerade eben gehört haben. Das ist sehr, sehr lieb bearbeitet.
Also das haben Sie halt in der Textzeile 23 gesagt, dass wir wollen, alle diese irrespective of
whether. Nee, stopp. Ja. Da steht ja, that were scheduled. Ne? Die waren vorgesehen.
Ja.
Genau. Theoretisch waren wir alle vorgesehen.
Ja, genau.
Ja.
Also war das schön.
Okay. Dann eine Übergangsvorschrift, die, glaube ich, tatsächlich deutlich zu weit geht, nämlich mit Bezug auf die Anticipated Financial Effects mit E1L. Das ist ja ohnehin ein relativ kritisierter Anforderung gewesen, Punkte, weil sie sehr detailliert sind. Aber hier liest es sich jetzt so, als ob praktisch über die Anticipated Financial Effects mit sofortiger Wirkung zu berichten ist, nach E1L. Also nicht mehr das, was eigentlich die ganze Zeit gesagt wurde. Ihr fangt 2030 mit der Berichterstattung zu Anticipated Financial Effects an. Für Qualitative und Quantitative, bis dahin nur Qualitative. Hier liest es sich jetzt so, dass sich sowohl bei der qualitativen als auch bei der quantitativen bei den Anticipated Financial Effects, E1L, in der sofortigen Berichterstattung drin wird. Das ist, glaube ich, nicht, also das wurde nicht diskutiert. Thomas hatte sich das ja angeguckt in den Versionen. Du hast auch gesagt, es wurde noch nicht mal in der Version vom 28. November, die dem SM-Board vorgelegt wurde zur Abstimmung, da war das auch noch nicht so drin. Das heißt, das scheint dann nach der Board-Diskussion jetzt noch aufgenommen worden zu sein. Und genau, das werden wir auf jeden Fall als Thema nochmal aufgreifen.
Das war jetzt beinahe, darf man das? War ganz naiv.
Nach den EFRAG-Statuten meinst du?
Also das Board kann ja während der Sitzung sagen, okay, ich habe jetzt hier zur Abstimmung das bekommen, aber ich möchte, dass da noch die beiden Ergänzungen vorgenommen werden und unter der Prämisse stimme ich jetzt dafür oder dagegen.
Bei der Reservation, was wäre das gewesen, ist, ne?
Was ist das? Bin ich konsensual vom Board zu entschieden oder ist das
merklich? Also das kann, ich habe die Sitzung mir nicht angehört, aber es kann theoretisch sein, dass während der Sitzung es den Vorschlag gegeben hat, wir ergänzen das jetzt noch mit dieser with the exception of in den beiden Teilparagraphen dort und das wird nicht widersprochen oder nicht stringent widersprochen, dann zählt ja im Zweifel eine einfache Mehrheit. Also es muss nicht konsensual sein, auch wenn das immer der angestrebte Zustand ist. Aber wenn es keine, wenn die Bemühungen, einen konsensualen Entscheid herbeizuführen, scheitern, dann zählt eine einfache Mehrheit.
Ja.
Das ist nur der Wunsch. Ich würde schon mal ganz gerne wissen, wie das dazu gekommen ist. Weil, ich meine, klar, bei dieser sehr sensiblen Fragestellung, da einfach ad hoc doch abweichen vom Regelprozess, der in den Statuten erlaubt ist, dennoch so etwas mit aufzunehmen und das dann nicht entsprechend zu verkünden bei der öffentlichen Veranstaltung, wo scheinbar ein paar tausend Leute dabei waren, finde ich schwierig. Das wurde nicht erwähnt.
Ich glaube, es gab ein Mitglied im Board, ich erinnere mich aber nicht mehr wer, der auf wohl schriftliche Empfehlung zu diesem Passus hingewiesen hat, die schon mehrfach das Sekretariat mitgeteilt hätte und er würde sich eine Erklärung wünschen, dass nicht übernommen worden wäre. Und das sei wohl irgendwie runtergefallen und dann dieses wird noch aufgenommen. Aber da gab es jetzt auch, es war auch E1L, ich weiß nicht, ob es jetzt bei den Transitional Requirements war, ob das gegebenenfalls deswegen reinkam.
Das kann sein, das würde aber trotzdem der Diskussion, die wir vorher immer geführt haben, zu den Quantifizierungen für AFEs, würde das letztlich trotzdem widersprechen. Also wäre es jedenfalls mein Verständnis gewesen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viele SN-Board-Mitglieder das dann so noch gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es in der SN-Board-Sitzung so diskutieren wurde. Ich habe die auch nicht den ganzen Tag gehört. Müsste man wirklich nochmal reinhören, wie das nochmal diskutiert wird.
Vielleicht einfach mal jemand aus Board fragen.
Ja, genau.
Also, da wäre es ja kein Geheimnis, denke ich.
Nee.
Sondern nur, ich rede nur in Richtung Zukunft, ne? Ja. Also, weil.
Das diesen, ich hoffe nicht, dass ihr nochmal so einen chaotischen Prozess nehmen werdet. Ich hoffe, das ist inständig.
Okay. Dann ESL2, haben wir einen Punkt nochmal rausgegriffen, der auch von mehreren Stellen nochmal herangetragen wurde, nämlich dass dieses Verhältnis zwischen IRO, PATM, auf welchem Level berichte ich jetzt, Topic, IRO, das ist ja eigentlich sehr flexibel gehandhabt, wird auch sehr flexibel und kannst dann gucken, wie du als Unternehmen das adressierst und wie du das als Unternehmen steuerst und so berichtest du das auch. Und dann gibt es aber hier bei den Policies wieder ganz explizit den Verweis Policies für deine IROs. Und das ist etwas, wo was du auch nochmal klargestellt sein muss, vielleicht auch mehr, dass man das jetzt nochmal in der Basis-Verkonflikte liest. Aber so wie es eben jetzt hier formuliert ist, widerspricht das diesem Grundsatz, dass die Unternehmen da entsprechend die Flexibilität haben, wie die Zuordnung erfolgt. Genau. Ich glaube, den anderen Punkt brauchen wir auch gar nicht mehr so im Detail sprechen, weil dann die Kollegen auch mit Sozial- und Umwelt weitermachen würden. Anticipated Financial Effects. Ist weiterhin das Grundproblem, dass diese konzeptionellen Überlegungen und Vorgaben zu den geforderten Angaben wirklich schwierig sind. Das mag vielleicht für E1 zum Teil, also jetzt abgesehen von der Granularität, noch anders sein als für die anderen allgemeinen Vorgaben zu den Anticipated Financial Effects. Aber da ist dann die Themen der IFRS übernommen worden, mit den ganzen Ausnahmen. Wir hatten es gestern schon diskutiert, wie sehr man diese Ausnahmen dann eigentlich wirklich ziehen kann. Obwohl ich in der vorgestrigen SL-Board-Sitzung, ich weiß nicht, wo ich das jetzt gehört hatte, dass die Unternehmen tatsächlich gesagt haben, mit dem Separability-Kriterium würden sie sich jetzt darauf zurückziehen, dass Anticipated Financial Effects nie separable sind von anderen Anticipated Financial Effects und damit würde es letztlich auch keine Berichterstattung
geben. Ja, wenn wir nach Forum, wo das mal diskutiert haben.
Genau. Und das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob das die richtige Stoßrichtung ist, ob wir wirklich in die Richtung gehen wollten, dass wir die Anticipated Financial Effects vielleicht so definieren, die Quantifizierung, dass am Ende eigentlich keine Berichterstattung dabei rauskommt. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Und deswegen ist das ein Thema, was sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal diskutiert und konkreter definiert werden muss.
Kommen wir nochmal bei der Tick-Eingabe nur, um Schluss darauf zu sprechen.
Okay, das wäre es zu den ISS 1 und 2. Gibt es von eurer Seite weitere Anmerkungen? Dann würde ich an dich übergeben, Thomas.
Danke, Kathi. So, was die Umweltstandards angeht, sehen wir auch ein paar grüne Haken und ein paar rote Kreuze und zum Teil auch eine Mischung aus beiden. Was wir hier auf der Folie sehen, sind erstmal zwei Themen, die wir im Zuge der Konsultation zum Exposure Draft und auch danach immer nochmal angemerkt hatten, dass uns das so aussieht, als würde hier eine Erweiterung des Delegierten Rechtsaktes mit in die ESRS einfließen. Das betrifft einmal beim Klimatransitionsplan die Frage, wie stark sind die Informations- und Transitionsplan mit unternehmensinternen Planungsdaten zu hinterlegen. Im Delegierten Rechtsakt steht etwas von Investments and Funding. Im Exposure Draft stand etwas von Financial and Investment Planning. Da jetzt der Financial Planning mit dabei ist, ist das ein Zeichen dafür, dass hier die gesamte Unternehmensplanung mit gemeint ist. Das hat man jetzt im Technical Advice wieder auf das Niveau des Delegierten Rechtsakts zurückgefahren, nämlich Investments and Funding und nicht mehr das Financial Planning. Das zweite Thema, was uns als Erweiterung aufgefallen war, war die Angabe von CapEx und OPEX auf die Zeitbänder. Ne, links sehen wir die Formulierung im Exposure Draft. Das ist jetzt geändert worden. Da steht jetzt nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, Amount of Significant Financial Resources und dann in Klammern OPEX, CAPEX, including an indicative range of future financial resources. Also die Zeitbänder sind dort raus. Deswegen habe ich da jetzt auch einen grünen Haken dran gemacht. Wir hatten generell mal im Zuge der Konsultation zum IED angemerkt, dass wir die Angabe der Erfordernisse an dem Framework der Transition Plan Task Force ausrichten wollen. Die Transition Plan Task Force, das hatten wir in der AG-Thema-Berichterstattung mal besprochen, das ist letztendlich auch etwas, was in der IFRS Foundation, ich will jetzt nicht sagen, aufgegangen ist, aber zumindest hatten wir dort Teile von übernommen. Und dadurch hatten wir in der AG ganz stark den Eindruck, dass das auch sehr mal getrieben ist vom von dem Investor-Gedanken und was auch machbar ist. Das ist zum Teil übernommen worden. Also diese Logik, ne, zum Beispiel steht in dem Disclosure Framework der Taskforce drin, die Beschränkung bei der Angabe von Investments and Disposal Plans darauf, dass diese Effekte entsprechend separat identifizierbar sind. Ne? Aber das ist nur teilweise so übernommen worden. Deswegen gibt es hier ein rotes Zeichen und auch einen grünen Haken. Dann können wir mal weitergehen beim Klimathema. Szenarioanalysen, da sind zwei grüne Haken dran. Was war da unser Problem? Wir hatten von Anfang an gesagt, uns kommt es im delegierten Rechtsakt nicht klar genug vor, ob Szenarioanalysen jetzt verpflichtend zu machen sind, wenn es darum geht, die klimabezogenen wesentlichen Transitionsrisiken, Übergangsrisiken abzuschätzen, wenngleich natürlich auch auf der Hand liegt, dass man das mit Szenarioanalysen am besten kann. Aber hier sind wir bei der Anforderung sehr zurückhaltend gewesen, weil wir eben doch erkannt haben, dass die Anwendung von Szenarioanalysen zwar mittlerweile eine stärkere Verbreitung hat als noch vor 8 Jahren, aber trotzdem noch nicht so weit genug verbreitet ist, dass es auch jeder gut kann. Und deswegen haben wir uns immer dafür ausgesprochen, das zunächst mal rauszulassen. Das ist auch passiert. Und ich hatte gestern, glaube ich, auch schon berichtet darüber, dass es da so eine etwas ambivalente Formulierung gab im ED, die jetzt auch so hätte verstanden werden können, dass man doch mindestens ein High-Emission-Szenario anwenden muss und ein Transitional-Szenario, also ein 1,5-Grad-Szenario. Das ist jetzt aber umformuliert worden, weil das ist dann mit einem Ob davor gestellt. Also ist jetzt klar, die Anlageanforderung geht dahin zu sagen, hast du ein Szenario angewendet, ist das sozusagen am linken und ist am rechten Ende des Spektrums jeweils. Ne? Und deswegen habe ich das ja auch, oder haben wir das ja auch als erledigt angehabt. Ein bisschen schwieriger ist das Thema Resilience Analysis. Da gab es in unserer Stellungnahme zum ED eine ganz allgemeine Rückmeldung, die sagte, war so dergestalt, das Thema Resilienzanalyse zusammen mit Klima hat auch noch keine angemessen hohe Verbreitung, dass man das so spezifisch für Klima vorgeben sollte und hatten deswegen vorgeschlagen, dass man das allgemeiner fasst und auch in ESRS 2 themenübergreifend formuliert und nicht speziell zum Thema Klima so formuliert. Das ist aber so geblieben, ne? Die Angaben zum Thema Klimaresilienz sind im ESRS 1 drin geblieben, dem Grunde nach. Dann hatten wir uns kritisch dazu gestellt zu der Anforderung, die Ergebnisse der Klimaresilienzanalyse zum Bilanzstichtag oder zum Abschlussstichtag darzustellen. Hier haben wir die Rückmeldung insbesondere aus der Ad-Hoc-Gruppe mit aufgenommen. Und das hatte der Fachausschuss auch genehmigt, dass hier aus der Formulierung ja nicht klar wird, was will man damit überhaupt? Will man einen Prozess, will man eine Angabe zu einem Prozess haben oder will man eine Angabe zum Ergebnis oder will man beides haben? Wenn es das Ergebnis ist, dann schien das vielen zu granular, weil die Ergebnisse zum Beispiel Produkt, das ist ja Englisch, Teilprodukt, also Produktstand oder Service oder Dienstleistung spezifisch sein können, das ist immer noch so geblieben, also das hat sich nicht geändert. Das ist zwar von der Formulierung her ein bisschen anders, aber da steht ein großes Fragezeichen hinter der Granularitätsreduktion. Ich habe das nicht erkannt, als ob das die Granularität reduziert. Also wenn ihr dazu vielleicht eine Einschätzung habt, dann gerne gleich reinspringen. Ich sehe das, kann das nicht als Granularitätsreduktion erkennen. So, dann hatten wir uns auch hier bei der Klimaresilienzanalyse war uns aufgefallen, dass wir hier eine Angabe sehen, die uns nach einer Erweiterung des delegierten Rechtsaktes schien. Das waren die Effekte der gegenwärtigen und der geplanten Investitionen in die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung oder Anpassung an den Klimawandel. Das hatte man dann nach dem ED geändert in Consequences, um das allgemeiner zu fassen. Das fanden wir, das hatten wir im Fachausschuss ja auch besprochen, das fanden wir aber eigentlich noch noch weniger gut und haben das auch gegenüber Lippert ja zurückgemeldet, sodass jetzt die Formulierung wieder auf dem Stand des Exposure-Drafts ist und somit gilt auch die Kritik nach wie vor, dass uns das als Erweiterung des delegierten Rechtsakts erscheint und deswegen aus dem Grund abzulehnen ist. Was im ganz unteren Teil, da geht es um Actions und Resources, also um die Maßnahmen und um die Ressourcen dazu. Da hatten wir eine ähnliche Angabe oder eine fast gleichlautende Angabe, wie auch, die auch bei den Klimatransitionsplänen, nämlich eine Angabe der Zeitbänder für die CapEx und OPEX, das ist rausgenommen worden, wie auch im Kontext der Transitionspläne, deswegen hier nicht mehr achten kann. Dann gehen wir auf die nächste Folie. Ja, das ist ein Thema, was wir auch schon vor dem ED immer wieder diskutiert haben, nämlich die Frage, wann soll man die Treibhausgasemissionen unter Bezugnahme auf den Operational Control Ansatz darstellen. Wir haben von Anfang an in die Stoßrichtung, die Stoßrichtung eingenommen, das war kritisch dazu zu stehen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil der Operational Control Ansatz in der Unternehmensberichterstattung eigentlich so eine Art Alien ist. Wir haben das Konzept der Control, ja, das ist in den IFRS Accounting Standards so vorgegeben, danach wird auch ein Konzern abgegrenzt, und das ist sozusagen ein Financial Control Konzept, und dieses Financial Control Konzept sollte, damit wir eine hinreichende Konnektivität zwischen Nachhaltigkeit und Finanzinformation haben, auch entsprechend für den Nachhaltigkeitsbericht gelten. Es gibt ja auch kombinierte Textziffern, Textziffernangaben, wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen pro Umsatz. Und für solche Dinge ist es schon von einer hohen Relevanz, dass man da sozusagen Zähler und Nenner nicht unterschiedliche, ich sag mal, Konsolidierungskreise oder Definitionen von Own Operations anlegt. Das ist ja geändert worden, und zwar insofern, dass jetzt man jetzt nicht mehr gesagt hat, ihr müsst jetzt zwingend für bestimmte Sachverhalte Operational Control handeln, sondern steht es drin, wenn jetzt eine Darstellung nach Financial Control Ansatz, da kommt die Bedingung insufficient to portray, also wenn das nicht ausreicht, um die Emissionen, insbesondere von den Assets, die man unter operativer Kontrolle hat, entsprechend darstellt, dann soll man zusätzlich auch die Treibhausgasemissionen nach der Operational Control Boundary darstellen. Das ist, wie gesagt, immer noch jetzt so drin. Deswegen ist da auch ein rotes Kreuz drin, weil uns das nicht sehr sinnvoll, überhaupt gar nicht sinnvoll erscheint. Das Problem liegt auch zum Teil an der Formulierung insufficient to portray, weil das setzt jetzt wieder voraus, dass ein Unternehmen gegenüber beispielsweise einem Wirtschaftsprüfer auch erklären muss, warum es nicht insufficient to portray ist. Ich muss sozusagen klar nachweisen, dass es insufficient to portray ist. Wir haben uns dabei ausgesprochen, dass das eine spezifische Angabe ist. Ja, und dass den Unternehmen insofern überlassen bleibt, ob man das tut. Ich habe jetzt hier unten noch einen Blog eingefügt, sonstige Rückmeldungen. Da muss ich dazu sagen, dass die Rückmeldungen, die hatten wir letzte Woche in der Ad-Hoc-Gruppe dazu bekommen. Wir haben nämlich das auch schon mal mit der Ad-Hoc-Gruppe mal 90 Minuten versucht, mal durchzusprechen. Und da haben wir noch gehört, dass es den Hinweis bekommen, dass wir hier einen Widerspruch zwischen ESRS 1 und dem E1 kreieren. Beziehungsweise sogar innerhalb des E1. Denn in ESRS 1 heißt es ja, dass die Reporting Boundary oder sozusagen die Own Operations oder was auch immer, wie man sozusagen das gebildete Konsolidierungskreis bezeichnet, dass das sozusagen vom Financial Control Ansatz ausgehen soll. Und das Problem ist aber, was man hier sieht, dass der Financial Control Ansatz unter dem Greenhouse-Gas-Protokoll nicht deckungsgleich ist mit dem, wie wir es für die Finanzberichterstattung kennen. Deswegen haben wir hier gesagt, wir sollten vielleicht als Lösung, um hier konstruktiv zu sein, das Thema der Bauernwählen hier eigentlich gar nicht mehr aufbringen, sondern rauslassen, sondern dass man das nur in ESRS 1 tut, ja, und diesen Widerspruch zumindest eindämmt oder vielleicht sogar vermeidet, wenn man in E1 die Bauernwähl-Debatte gar nicht mehr bringt. Hinzu kommt auch noch, und was jetzt wieder speziell die Kritik am Operational Control Ansatz ist, dass man auch in den Ausführungen im Greenhouse-Gas-Protokoll eigentlich niemals wirklich zweifelsfrei sagen kann, wann habe ich über irgendetwas Operational Control. Es gibt zu viele Zweifelsfälle, bei denen das nicht klar abgrenzbar ist.
Ja, also vielleicht da nochmal zum Hintergrund. Also zum einen absolut d'accord, dass das Operation Control Prinzip ist eben im Greenhouse Gas Protokoll nicht ausreichend definiert oder auch nicht ausreichend definiert. Das heißt, wenn man sucht nach einer Definition, landet man letztlich im IPCAR-Standard von der Oil and Gas Industry. Also das war irgendwie, als auf der Suche waren nach einer Definition. Das war der einzige, der ein bisschen stärker konkretisiert hat. Aber was hier eigentlich viel entscheidender ist, ist neben der definitorischen Fragestellung eben tatsächlich die Frage, was soll das an Aufwandsreduktion bringen? Weil eben faktisch sind wir in einer ähnlichen Situation wie bei der angeblichen Taxonomieerleichterung. Ich muss erst alles erheben, um dann zu beweisen, dass ich es nicht berichten muss. Und da hat man eben tatsächlich wieder nicht verstanden, dass der Hauptaufwand ja nicht ist, den Satz in den Bericht zu schreiben, sondern der Hauptaufwand liegt ja dahinter, nämlich bei der Datenerhebung, der Datenanalyse und der Diskussion mit dem Prüfer, ob das jetzt insufficient to portray ist oder nicht. Als eben in Sachen Aufwandsreduktion zero Hebel und genau das gleiche wie bei der Taxonomie. Dass ich am Ende bei der Taxonomie eben 3, 4, 5 Seiten weniger Tabellen, in denen lauter Nuller drinstehen, im Bericht habe, das ist nicht die Aufwandsreduktion. Das sieht einfach dann, kannst du dem Vorstand sagen, gut, wir haben 5 Seiten weniger, aber im Hintergrund hat es trotzdem den kompletten Erhebungs- und Analyseaufwand. Und das ist das, was wir hier wirklich so bedauerlich finden. Ich meine, trifft jetzt uns nur bedingt, weil wir haben den Aufwand hinter uns. Aufgrund von Wave 1, Jahr 1. Das heißt, wir haben den ganzen Aufwand, how to define operational control, how to identify where do we operational control oder nicht. Das haben wir alles intern festgelegt hinter uns. Wir kennen auch die Missionen, die wir intern hatten. Aber für alle, die dann auch eben damit starten, für die hat sich am Anfangsaufwand dann verglichen zum Set 1 nichts geändert.
Also kurz gesagt, der Bericht wird zwar kürzer, aber der Aufwand dafür reduziert sich nicht.
Mhm. Und das so, ich weiß nicht, eine andere war ja auch in einem anderen Arbeitskreis und da hat auch nochmal jemand sehr plakativ die Kühlung der Berichterstellung kritisiert. Ja, ja, ja. Ich muss erst mal die Standards verstehen und dann interpretieren. Dann muss ich anfangen, das Thema aufzubauen, Daten zu analysieren, mit dem Wirtschaftsprüfer zu diskutieren. Und der sechste Schritt war, und dann muss ich einen Bericht schreiben. Und wenn man da Aufwandsprozentzahlen dran setzt, dann bleibt bei dem letzten entscheidenden Schritt, nämlich Bericht schreiben, da verbleiben vielleicht noch 10% des Gesamtaufwandes. Und das ist sehr nett, wenn man an der Schaube, also bei diesen 10% Gesamtaufwand, dann 0, irgendwas Prozent, weil ich einfach 5 Tabellen weniger reinmachen muss, wegnimmt. Aber ab vorne, wo sich die 80-90% Aufwand abspielen, da bleibt's gleich.
Danke, Tanja, für die Einwertung. Dann gehen wir auf die nächste Folie, bitte. Ich glaube, Anticipated Financial Effects haben wir jetzt schon besprochen. Gehen wir nachher nochmal in den letzten Tagesordnungspunkt drauf ein. Deswegen würde ich diese Folie jetzt überspringen. Können wir weitergehen. Bei Energy Consumption Mix, da ging es auch einmal um die Frage an die Erweiterung des Delegierten Rechtsakts, weil nämlich es gibt im Delegierten Rechtsakt im Moment so ein paar Angaben, eben in E1, da geht es um den Energieverbrauch aus fossilen Energieträgern. Und diese Angaben sind nur für Unternehmen zu machen, die zu den sogenannten kleinen Impact-Sektoren gehören. Das hat man, und ich glaube, da steckt auch durchaus ein hehres Ziel dahinter. Weil man wollte sozusagen das sozusagen nicht einigen auf eine bestimmte Gruppe, sondern vereinfachen, sagen, du musst dich überprüfen, gehörst du dazu, ne? Mach einfach, aber das ist faktisch eine Erweiterung, weil wir alle machen müssten. Und man hat das jetzt wieder zurückgedreht auf die High Climate Impact Sektoren und wir sind auch nicht die einzigen gewesen, die das angemerkt hatten. Bei den Treibhausgasentzügen hatten wir festgestellt, dass die Annahmen über die Permanenz von Entzügen ein Punkt ist, den wir auch im Delegierten Rechtsakt nicht sehen. Da ist die Formulierung angepasst und das ist so, ja, ich würde sagen, mehr oder weniger auf dem Stand des Delegierten Rechtsaktes. Also auch 2 grüne Haken hier dran und dann können wir die nächste Folie aufrufen. Warte, klickst mal ein weiter, bitte. Die E1 wäre ich dann ruhig. Und habe noch ein paar Seiten für die anderen Umweltstandards und das hier vielleicht mal übergreifend hatten wir auch schon im Zusammenhang mit E2 und E1, nicht E2 und 1, sondern ESRS 1 und 2, Das sind diese Formulierungen, die suggerieren, als es ist immer Pflicht, oder man könnte es so zumindest verstehen, als wenn es immer Pflicht ist, auf bestimmte Locations herunterzugehen. Na, also das hat Kathi vorhin, glaube ich, auch sehr ausführlich auch erklärt. Wir sehen das konkretisiert in den Umweltstandards in E2 bis E4, also E2, 2 und 4, nicht in E1 und auch nicht in E5. Das wäre ein Punkt, den müsste man, also den habe ich jetzt auch vollständig einfach mal aufgelegt. Man sieht hier unten, wie das, was dabei E3 steht in der Markup-Version zum ED. Das müsste eigentlich dann konsequent auch raus, wenn man das vorne in ESRS 1 und ESRS 2 auch entsprechend nochmal entschlackt. Dann gehen wir weiter auf die nächste Folie. E2, da gab es eine ganze Reihe von Themen, die wir noch nicht als bereinigt ansehen, nämlich zum einen die Relevanz der PATR-Grenzwerte. Es ist nach wie vor so, dass die Schwellenwerte und die Grenzwerte sich auf die Schadstoffe beziehen, aber nicht auf die Facilities. Das ist eine Rückmeldung, die hatten wir auch im Zuge der Konsultation bekommen, dass die PATR auch für bestimmte Fabriken oder Anlagen vorsehen, wenn die unterhalb eines bestimmten Grenzwertes bleiben, ne, dann fallen sozusagen aus dem Überwachungsgriff raus. Das ist aber nach ESRS nicht möglich. Ne? Also es geht hier auf die Schwellenwerte, was bedeutet die Schwellenwerte für die Schadstoffe, was bedeutet, ich muss mir die Fabriken nicht einzeln angucken. Da die Formulierung Übergabe von Wasserschadstoffen an einen externen Dienstleister, also externe Kläranlage, ist auch nach wie vor drin. Bei dem Satz ist es auch Concern, dass wir einmal sozusagen den Grund haben, der Erweiterung, weil hier nämlich jetzt drinstehen Anforderungen, die zumindest so aussehen, als würde man jetzt die kompletten Listen aus der REACH-Verordnung aufzeigen müssen, berichten müssen. Das ist eine Regelung, die kam sehr spät, war in ESRS auch nicht drin. Und bei den sektorspezifischen Vorgaben, da ist Folgendes gemeint, das ging auch ein hehres Ziel. Ne? Das war ursprünglich für alle Unternehmen. Jetzt hat man gesagt, wir schränken das eine Unternehmen der Chemiebranche, führt aber dazu, dass wir sektorspezifische Anforderungen in der ESRS drin haben. Hier ist uns in der Ad-Hoc-Gruppe noch eins zugerufen worden, ja, vielleicht ist das ein Punkt, an dem wir uns im Moment nicht so verkämpfen sollten, weil die sind sowieso mit einem Phase-In bis 2030 versehen. Die SOX.
Sorry, also hier geht es um eine prinzipielle Geschichte. Würde ich auch sagen, wenn ich Automobilindustrie wäre oder I don't know what. Aber hier geht es einfach um eine prinzipielle Sache, dass es sektoragnostische Standards sind. Und ich kann auch von der anderen Seite kommen, also wenn wir jetzt hier was Sektorspezifisches im E2er für die Chemie reinnehmen, dann würden mir auch noch ein paar sektorspezifische in den S-Standards einfallen, in der Wertschöpfungskette und so. Also das ist der Punkt, ja. Warum hier, warum da nicht woanders? Und warum überhaupt? Weil sektorspezifischer haben wir ganz klar seitens des Kommissionsauftrag zur Seite geschoben zunächst mal.
Okay. Ja. Gut, danke. Ich habe gedacht, dass du das sagst.
Mal später.
Ja.
Damit wir noch ein bisschen was zu den.
Nochmal die kurze Frage, die REACH-Thematik, dass wir da ein komplettes Doppelreporting reinlaufen und es eben auch gegen den Kommissionsauftrag ist, weil der Kommissionsauftrag war eben explizit, dass man Doppelungen zu anderen EU-Regularien, die auch mit Berichtspflichten einhergehen, aus dem ESRS rausnimmt. Jetzt nimmt man sie nicht nur nicht raus, jetzt schreibt man sie explizit rein.
Geht das aus der REACH-Verordnung hervor? Gibt es da eine Berichtspflicht darunter? Und die ist tatsächlich auch sozusagen gespiegelt.
Das geht an Behörden.
Ja, das ist keine öffentliche Berichtspflicht.
Also ich glaube, du kannst es sogar einsehen, wenn da bei der ECHA deine Antrag stellst.
Okay.
Also ich meine sogar, du kannst da als Privatperson deinen Antrag stellen und dann kannst du das auch einsehen.
Okay.
Gelten da die gleichen Grenzwerte wie jetzt hier 0,1 Masseanteil?
Ja, ich hatte das so verstanden, dass das basierend auf REACH ist. Okay. Aber das weiß ich nicht, das wollen wir nachchecken. Ja. Ob das eins drüber, diese Wasserschadstoffe, also da muss ich halt schon immer schmunzeln, weil ich übergebe quasi verschmutztes Wasser an einen Dienstleister, sprich an eine Kläranlage, mit dem Auftrag, die Verschmutzung zu beseitigen. Und es wird als Verschmutzung in der Wertschöpfungskette angesehen. Also sprich, ich stelle als Konsument meinen Müll vor die Tür und übergebe ihn an die Müllabfuhr und damit verschmutze ich die
Und die Frage ist, ob das tatsächlich nachgelagerte Wertschöpfungskette ist oder sich vorgelagerte Wertschöpfungskette ist. weil sozusagen es ist vom Stoffstrom zwar nachgelagert, aber es ist sozusagen vom Leistungsstrom eigentlich
nicht. Ja, natürlich. Ja.
Und ich würde mal, machen wir mal schnell weiter und würde auch ein bisschen Zeit für die Sozialthemen haben. Noch eine Minute. Das ist ESRS4, E4, da gibt es noch ein Problem mit dem NIR-Konzept, wobei wir jetzt auch gehört haben, dass das mit dem NIR-Konzept eigentlich ganz positiv ist. Das hatten wir aus der Ad-Hoc-Gruppe mitgenommen. Dort gab es zumindest zwei Vertreter, die gesagt haben, nee, finden wir eigentlich gar nicht so schwierig. Bei den Metriken zu Ecosystem Services, das ist eine ziemlich umstrittene Geschichte. Wir hatten das mal angemerkt als Moment, das sieht uns nach erweiterungsdelegierten Rechtsakt aus, weil wir sehen so eine Metrik nicht im Delegated Act. Ja, im Delegated Act ist Ecosystem Services ein Subtopic oder Sub-Subtopic bei E4, aber es gibt trotzdem diese Metrik nicht. Also das kann man so oder auch anders sehen. Rein formal gibt es keine Metrik zu Ecosystem Services, die genauso lautet. Also deswegen würde ich auch hier sagen, wir haben hier immer noch ein ungelöstes Thema mit der Erweiterung des delegierten Rechtsaktes. Gehen wir schnell weiter, bitte.
Wenn man so internationale Datenbanken fragt, sind es die Flüchtlinge teilweise so hoch geschrieben, dass ganze Städte, und da reden wir von großen Städten, im Flüchtlingsgebiet liegen. Andererseits die Flüchtlinge da
Also würdest du das NIR-Konzept eher kritisch sehen?
Ja.
Ja, also es gibt beide Stimmen, ne? Wie gesagt, zwei Vertreter sagten, das ist schwierig und wir hatten bislang diese beiden so nicht gehört, deswegen haben wir das NIR-Konzept auch mal kritisiert. Gut, dann gehen wir mal weiter. E5, da haben wir immer noch dieses Thema mit dem Breakdown der Key Materials. Das ist eine massive Ausweitung des Delegierten Rechtsakt, weil es zu einer wirklich sehr, sehr starken Aufgliederung führen kann. Nicht führt, aber führen kann. Wir haben aus der Ad-Hoc-Gruppe einen Lösungsvorschlag mitgenommen, dass man diesen Breakdown rausnimmt, aber stattdessen wieder die Kennzahl Biological Material mit reinnimmt, weil das eine Angabe ist, die offenbar auch stark nachgefragt wird. Das ist aber im Moment im Technical Advice nicht drin. Und damit würde ich dann mit den roten Punkten auch durchsagen. Dann können wir auf die Standards noch gehen.
Genau. Und zwar zwei kritische Punkte. Der erste wird schon gezeigt hier. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass es halt ganz wichtig ist, klar zu identifizieren, was gehört zu Own Workers in S1 und zu Workers in Belchain S2 und hier mal die Problematik, dass Own Workers Employees und auch Non-Employees sind. Da ist halt die Abgrenzung nur schwer, gerade in Interaktion mit dem Nachhaltigkeitsbericht. Ja, was sind denn jetzt Non-Employees? Was sind halt Workers in der Belchain? Das ist einfach eine ganz grundsätzliche Abgrenzung und Thematik, die sich dann natürlich auch durchzieht, wobei man auch sagen muss, viele Metriken, die es im S1 ergibt, die beziehen gar nicht auf Non-Employees, sondern wirklich fokussieren sich auf Employees. Nichtsdestotrotz gibt es Metriken zu Non-Employees, diese Grundsatzdiskussion Abgrenzung S1 und S2 bleibt ja trotzdem stehen. Genau, das kann die Kommissionsauftrag zur Vereinfachung der ESS so verstehen, dass halt Datenpunkte reduziert werden, aber man kann dann diesen Auftrag auch so verstehen, dass einfach Konzepte klar gefasst werden, dass wir die Verständlichkeit verbessert durch etc. Und hier ist halt ein großer Hebelpunkt. Das hat einfach auch so erkannt und schon in den Konsultationsentwürfen gab es nochmal eine neue Texthilfe zur Definition von Non-Employees. Gleichzeitig ist aber auch eine Application Requirement, die jetzt noch vorhanden ist, wurde auch gestrichen im Beispiel, so also ein bisschen was rausgefallen, aber kam auch was Neues hinzu. Wir hatten halt das Feedback damals im Konsultationszentrum gegeben, naja, diese Abgrenzung, die jetzt zwischen Employees und Non-Employees gegeben wird, gerade auch im Vergleich zu S2, Workers in Value Chain, die ist noch nicht ausreichend, das werden noch mehr und noch besser für Abgrenzungen zu sorgen. Das nicht erfolgt, also es gibt nach wie vor eine neue Textziffer im Vergleich zum jetzigen delegierten Rechtsakt, aber sonst ist da nicht viel passiert. Es gab noch die Kritik, dass die Kontaktplätze an den Non-Use-Situationen wurden. Die sind nicht mehr in der Textziffer vorhanden, aber noch im Glossary werden die erwähnt, explizit. Genau. Und was halt bei uns noch ein wichtiger Punkt war, bitte erfragt, behalt doch diese paar Metriken zu nennen, Employees, die können gerne so bestehen bleiben, machen auch Sinn, aber bitte nicht noch mehr Angaben zu nennen oder Metriken, sondern Employees fordern, weil das halt eine Ausweitung der Berichtspflichten war und das ist auch Erfolg bzw. nicht Erfolg, also nach wie vor gibt es halt ganz dezidiert einzelne Anforderungen zu Metriken, machst du neue Employees.
7A2 Self-Employed sind halt nach wie vor unheimlich schwierig abzugrenzen. Das ist nach wie vor in der Regel ist das ja dann ein Service Provider oder Anbieter, du weißt halt nicht, ob der schon eine Firma ist mit 5 Leuten oder ob der alleine den Service erbringt. Weil das kann ich dem Charakter des Services im Zweifelsfall nicht abnehmen. Wenn ich jetzt den 100 Päckchen zur Zustellung übergebe, weiß ich nicht, macht er das alleine oder mit 8 Mann. Verteilt er das. Das muss ich auch gar nicht wissen, sondern er verteilt einfach für mich die Päckchen und entscheidet, dass sie ankommen. Das ist extrem problematisch. Ich müsste ja sonst wieder zusätzliche Fragen stellen. Bist du alleine, wie viele Mitarbeiter hast du und so weiter? Und im Zweifelsfall möchte der das ja gar nicht. Und wird sagen, ich habe 5 Mann, weil er sich ausplustert.
Also gerade so eine Beispiele werden, glaube ich, auch noch weiter sammeln. Und dann der Europäischen Kommission im nächsten Schritt, glaube ich, nochmal bewusster zu machen, wo hier bei diesen definitorischen Sachen die Problematik liegt mit guten Beispielen, das womöglich dann nochmal nachgeschärft bzw. verbessert wird.
Dann haben wir dann auch immer mit dem ersten Thema Kleinselbstständigkeit, das ist nochmal einen anderen Griff drauf, aber international ist das, wie gesagt, ganz, ganz schwierig abzugrenzen.
Wird man in der Kürze der Zeit noch auf das Thema Living Wage, genau, oder Adequate Wage heißt eine Berichtsanforderung, da gibt es eine Hierarchie und für Staaten außerhalb der EU gibt es den alten Entwurf, Konsultationsentwurf, aber jetzt auch im neuesten Technical Advice und andere Entscheidung. Also für Drittstaaten muss halt erstmal geguckt werden, naja, oder anders gesagt, ich muss berichten, ob ich eine adäquate Wage bezahle, wie mache ich das? Naja, ich muss einen Referenzwert bilden und muss halt gucken, ob mein niedrigster Lohn, den ich da zahle, diesen Referenzwert im jeweiligen Staat einfach gesprochen. So, wie komme ich an diesen Referenzwert? Wie berechne ich den? Gibt es halt eine Logik für innerhalb der EU, das ist wohl nicht so problematisch, aber außerhalb der EU gibt es eine Hierarchie, da wird ja gesagt, erstens guckt ihr mal an, was gibt es denn so für tarifliche Vereinbarungen oder Mindestlöhne in Drittstaaten? Und jetzt nach dem neuesten praktischen Ratschlag, diese Mindestlöhne oder tariflichen Vereinbarungen müssen halt dem ILO-Prinzip für Living Wage entsprechen. Wenn du so einen Mindestlohn oder so eine Tarifvereinbarung nicht hast, kannst du auch noch gucken, okay, welchen Lohn zahle ich denn überhaupt? Ist das denn Living Wage auch im Vergleich oder im Berechnen nach der Logik des ILO-Living-Wage-Prinzips? Also dieses ILO-Living-Wage-Prinzip muss immer berücksichtigt werden für Staaten außer EU. So, das ist jetzt der wichtige Punkt. Und da haben wir halt unsere Stellungnahme auch geschrieben. Naja, das sehen wir halt nicht als eine Vereinfachung. Das ist halt so wie die Rückmeldung, die wir bekommen haben. Das ist eher eine Verkomplizierung und ist halt nicht innerhalb des Mandats der Kommission, steht halt nach wie vor drin. Jetzt wurde zumindest aus dem Konsultationsentwurf auch nicht so ganz ersichtlich, warum wurde jetzt überhaupt was in der alten Vorschrift geändert, wieso, weshalb, warum, warum jetzt gerade ILO. Haben wir mit Erfrag mal gesprochen, die hat sich auch Zeit genommen und die haben uns 2 Sachen erklärt. Erstens, so wie es jetzt im delegierten Rechtsakt steht, werden auch verschiedene Prinzipien oder Rahmenwerke abgestellt, die aber nicht ILO sind, sondern ein paar andere Rahmenwerke. Und das sind private Organisationen. Das ist immer schlecht, wenn unser Standard auf private Organisationen abgestellt wird. Deswegen ILO. ILO ist halt von der UN. Das ist nicht eine EU-Institution, aber es ist eine staatliche Organisation. Und das ist bessere Standard-Setting, einfach jetzt hier auf die ILOs abzustellen, anstatt auf private Organisationen. Okay. Zweiter Punkt von EFRAG war, diese Referenzwerte wurden EFRAG zurückgespiegelt. Die berechnet das Unternehmen nicht selbst länderspezifisch, sondern normalerweise werden da Dienstleister genommen. Das bestätigt sich auch mit dem Feedback, was wir bekommen. Und diese Dienstleister, die berücksichtigen eh schon die ILO-Prinzipien für Living Wage. Deswegen ist das alles gar kein Problem, weil wenn ein berichtspflichtiges Unternehmen zum Dienstleister geben, kriegen die Daten von diesen Dienstleistern und da schon diese ILO-Wage-Prinzipien berücksichtigt für Living Wage. Das war denn wohl die Argumentation, warum man das genommen hat, weil es eigentlich eine Vereinfachung sein soll.
Und wenn Unternehmen Eigendienstleister nutzen wollen, was machen die Unternehmen dann?
Richtig.
Auch also da, bin ich ja jetzt gezwungen, einen Dienstleister zu nehmen.
Kannst du ja auch selber berechnen, musst du ja selber dieses ILO-Prinzipien für Living Wage berücksichtigen. Genau. Und da war halt, also in unserer Stellungnahme haben wir das geschrieben und das findet sich auch wieder, ich müsste mal gucken, in welchem Antragdokument. Es wäre doch vielleicht sinnvoll, dass nicht jedes Unternehmen selber seinen Referenzwert berechtigt, sondern dass wir hatten geschrieben, EFRAG oder die Europäische Kommission, da eine weltweite Übersicht, das macht ja volkswirtschaftlich auch mal Sinn, wenn sich mal einer zentralisiert hat, Datenbank, statt dass jeder das selbst macht. Und tatsächlich hat EFRAG zumindest diese Idee wohl auch auf dem Schirm und ich müsste mal gucken, in welchem Dokument das stand, aber da hat EFRAG gesagt, sind jetzt auf ILO zugegangen, ob man nicht so eine Datenbank in Zukunft mal bereitstellen könnte. Also nicht EFRAG oder die Europäische Kommission, aber zumindest ILO. Aber das ist halt unter ferner Liefen, das steht halt nicht im Technical Advice drin, so eine Übersicht, oder die wurde jetzt auch noch geliefert, oder weil ich das nachvollziehen kann, gibt es auch noch keine ganz konkreten Schritte für so eine Übersicht, es gibt nur Gespräche. Nichtsdestotrotz war das ja eine wesentliche Vereinfachung. Aber es lässt sich feststellen, also unser Petitum, diese Überarbeitung, Adequate Wage in Bezug zu Drittstaaten mit ILO-Prinzipien wurde nicht berücksichtigt und das ist ein großer Punkt. Ja.
Also dazu zwei Anmerkungen. Zum einen, die ILO-Prinzipien sind halt einiges komplexer als die bisher geforderten Minimum-Wage-Referenzen, weil Minimum-Wages kann ich in den meisten Staaten irgendwie abfragen. Das ist eine redaktionelle Tätigkeit, das zusammenzubringen. Ein ILO Living Wage Assessment per Country zu machen, ist eine wissenschaftliche Arbeit, weil dazu einzubeziehen ist der Bedarf letztendlich einer Familie. Da ist halt schon die Frage, wie groß muss die Familie im Land durchschnittlich und so weiter. Ich muss damit eine Familie ernähren können. Das ist eine andere Bedingung als nur im Mindestlohn. Und dann auch noch Regionalspezifika berücksichtigen muss, ist also die Frage, ob ich überhaupt einen Country-Level-ILO-Living-Wage bestimmen kann. Also dieser ILO-Living-Wage ist für sich genommen eine komplexe Anforderung. Und zweite Anmerkung, die zumindest, wenn ich ChatGPT frage, die meisten Mindestlöhne in der EU nicht erfüllen.
Das ist nämlich genau für die
aber wir verlangen für Non-EU-Countries einen Benchmark, den wir in der EU selber nicht halten. Kann nicht sein.
Das habe ich nämlich auch mal hinterfragt, ob das überhaupt zwangsläufig innerhalb der EU garantiert. Aber
das ist dann das Nächste, was dann auf die EU zurückfeuert. Das ist dann halt international fordern wir das, warum dann bitte doch jetzt auch.
Jetzt werde ich fragen, ob wir das als GSC fordern wollen.
Klaus, wenn du die Transparenz dafür fordert, das heißt, du schreibst einfach überall kein Living Wage, kein Living Wage, kein Living Wage.
Aber wenn wenn die Ermittlung so schwierig ist, wie du es gerade sagst, dann macht das Ganze ja überhaupt keinen Sinn, weil das ja schlechthin nicht jeder so ermitteln kann, so korrekt. Dann ist es doch komplett fragwürdig, diesen Anspruch zu erheben.
Wir haben auch das Living Wage Konzept vor, ich würde mal sagen, fast 10 Jahren oder sogar noch länger angefasst und global versucht auszurollen. Und wir sind da heute noch nicht am Ende angekommen, tatsächlich.
Ja, wer überprüft das denn dann eigentlich letzten Endes? Der WP? Guckt der da drauf? Wie ermittelt der das? Ist
unser eigenes Monitoring-System,
was
wir intern für uns anlegen wollten, aber festgestellt haben, dass es hochkomplex ist und deshalb nehmen wir das auch nicht mit in Berichterstattung.
Darf ich nochmal fragen, weil, also so wie ich einfach verstanden habe, schienen ja wirklich diese Dienstleister, die scheint es ja zu geben, aber es gibt Access, also unabhängig davon, wie kompliziert es ist, das selber zu erheben oder wie teuer das wäre, wahrscheinlich teuer bei Dienstleister. Aber gibt es Dienstleister, die wirklich für, und da stellen wir, viele Unternehmen sind in 50 plus Ländern aktiv, wo du wirklich diese Daten einkaufen kannst, sodass sie prüfungssicher sind? Gibt es diese Dienstleister, also diese Dienstleistung in dem Umfang, in der Qualität erheben?
Ich weiß nicht, dass wir einen benutzen.
Ich weiß, wir haben nicht für IWO, sondern für das für die bisherigen Mindestlohnreferenzen, da haben wir eine Dienstleister, von dem wir eine Tabelle kaufen von 2.000 Euro. Das ist
Beim Mindestlohn wäre ja noch relativ einfach, also da muss man sich halt mit dem Recht des jeweiligen Nationalstaates auskennen, aber das wird ja gesetzlich geregelt sein.
Ja, genau, aber es gibt dann auch Länder, da habe ich zum Beispiel branchenspezifische Mindestlöhne oder tätigkeitsspezifische Mindestlöhne. Also da, das ist auch nochmal differenziert. Das ist nicht so, also es ist halt, man geht ja sehr, einerseits sehr eurozentrisch gedacht, nach dem Motto, was es hier gibt, gibt es vielleicht woanders auch. Und zum anderen auch noch tatsächlich, und am Ende sind diese ILO-Referenzwerte politische Werte. Weil was ein angemessener, decent Standard of Living erlaubt, das ist, das wird man je nach Positionierung auf der politischen Skala ganz unterschiedlich sein.
Das bestätigt ja erstmal unsere Rückmeldung auch zur Konsultation.
Ich wollte nur noch mal eine Verständnisfrage stellen. Klaus hat es gesagt, es ist fraglich, ob es überhaupt ein country-specific living wage
Das wäre schon mal, das wäre nachdem das über die ILO-Prinzipien, war es eigentlich schon mal die erste Frage, kann ich das überhaupt country-spezifisch feststellen, weil nämlich, ich sag mal, ein decent standard of living vermutlich in einer malaysischen Kleinstadt ganz anders bestimmt ist als in Kuala Lumpur.
Ja, okay, ich werde stehen.
Also wenn ich lebe ja auf dem Land, kommst du wahrscheinlich auch ganz andere Werte als in den Schengen. Mhm. Also in der Eifel kommst du auf andere Werte als in Köln.
Ja.
Wenn ich im Compliance-Bereich mit Wagen und Anforderungen arbeite, dann definiere ich meinen Weg, wie er nachvollziehbar ist, wie er erklärbar ist und dokumentiere das Ganze und entscheide mich für die Durchführung dieses Weges. Und so will ich das hier jetzt auch handhaben. So, dass es plausibel ist, was man da
macht. Ja, ich kann es natürlich plausibel machen.
Ja, aber es gibt ja anscheinend auch vielleicht gar nicht unbedingt einen richtigen Weg, der mit angemessenem Aufwand zu verfolgen ist. Also das ist, für mich wäre das ganz klar, so zu handhaben, wie ich es gerade gesagt habe.
Diese Angabe ist auch ein schönes Beispiel für Datenpunkte. Also das Datenpunkt ist nicht weggefallen, das ist nach wie vor existent, aber das ist so kritisch, weil das länderspezifisch ist. Also unter dem Datenpunkt existieren halt viele Angaben, die ja scheinbar auch noch komplex zu erheben sind, weil sie noch innerhalb des verschiedenen Landes womöglich noch verschiedene Referenzwerte zu berechnen sind. Ja, also der Eindruck bestätigt sich nach wie vor ein kritisches Thema wohl. Also das Gute ist, also auch hier Frage, also ursprünglich war mal auch für, zumindest für Drittstaaten mit Mindestlöhnen und Tarifbindung die Überprüfung aller 2 Jahre der eigenen Berechnung des Referenzwertes drin. Das ist jetzt weggefallen. Das hat mir auch angemerkt. Und dann habe ich mir überlegt, also habe ich mich überlegt, heißt es dann jährlich? Also welche, wie oft muss dieser Referenzwert neu berechnet werden? Kann man ihn einmal berechnen und dann einen Inflationsausgleich machen als Vereinfachungsmethode? Das wurde für mich jetzt auch noch nicht so ganz klar. Aber das ist vielleicht auch ein für
die bessere Conclusion. Eine Anpassung müsste man immer dann vornehmen, wenn sich die Verhältnisse wesentlich ändern. Das können ja auch regionale Verhältnisse sein und sonst was.
Also nur
an den Index ankoppeln, hielt ich für zu kurz gesprungen.
Beim Nachhinein dachte ich denn vielleicht, wenn diese alle 2 Jahre vielleicht gar nicht so das gewesen
wäre. Nee, das ist unter Umständen
eine Vereinbarung gewesen.
Unter Umständen geht auch einer davon aus, dass das jährlich ist oder nach Bedarf, nämlich bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse.
Aber da wollte ich nochmal die Basis for Conclusions nachdenken. Das kam mir aber auch erst im Nachgang, die Überlegung, so Moment, vielleicht ist das gekämpft worden. Bei dem Rest der S-Themen würde ich, glaube ich, jetzt im Bern gar nicht mehr so viel Zeit.
Gut, dann sind wir, glaube ich, mit den Punkten durch, die wir sprechen wollten. Mhm. Vielen Dank.